Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich heute Abend zum Beschluss der Ringvorlesung Medienphilosophie. Das würde jetzt natürlich einladen zu einem Resümee, zu einem Nachdenken über das, was wir hier gemacht haben. Wir haben im Herbst begonnen, in Memoriam Friedrich Kittler, der damals verstorben ist und der sehr wichtige Sache in den Diskurs eingebracht hat, nämlich Infrastruktur und Materialitäten der Kommunikation. Inzwischen haben wir viele andere weiterführende Positionen gehört, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, besonders auch zum Thema des Affekts, der Fiktionalität, des Humors. Heute geht es auch um Agent und Affekt. Ich möchte mir ein Resümee ersparen. Wir werden hoffentlich eine Publikation dazu in baldiger Zeit haben. Und ich brauche Ihnen auch den heutigen Referenten nicht vorzustellen. Es ist Christiane Voss und Lorenz Engel. Ich sehe keine unbekannten Gesichter und würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach in medias res. Liebe Christiane, du beginnst. The stage is yours.
Gut, vielen Dank, Frank. Ja, guten Abend. Klopft, klopft. Das ist ein Text, ach, das ist egal, ich lese es mal. Ich muss leider vorlesen, das ist ein schriftlich formulierter Text, der nicht als Vortragstext gedacht war, von daher sind die Sätze zum Teil sehr lang, schnürig aber, und etwas wurmartig, aber ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem und wenn ich zu schnell vorlesen sollte, müssen Sie mich halt stoppen. Das Ganze heißt Affekt. Die folgenden Überlegungen stehen im Zeichen einer medienphilosophischen und ästhetischen Reflexion auf die Verschränkung von Organischem und Technischem im Medium des Affekts. Dabei liegt der Fokus auf der filmästhetischen Variante dieser Verschränkung. Film gerät dabei als ein technisches Konstrukt in den Blick, das unter Inanspruchnahme eines natürlichen Mediums, wie ich es hier nennen möchte, nämlich von Affekten und Affizierungseffekten, sein eigenes anthropotechnisches Lebendigkeitspotenzial aktiviert. Das, was wir gemeinhin als Realitätseindruck des Filmischen bezeichnen, besteht nach meiner Auffassung in dem, was man als Affektverkehr und Verkehrung des Filmischen bezeichnen könnte. Insofern der Affektbegriff eine Schlüsselstellung in der folgenden Argumentation einnimmt, wird in einem ersten und auch dem längsten Teil dieses Vortrags in das Theoriefeld des Affekts ziemlich fußgängerisch einzuführen sein. In Bezug auf die aktuellen Affekttheorien, wie sie dominant und eigentlich fast ausschließlich in den Feldern der Philosophie, Neurophysiologie und Psychologie entwickelt werden, gilt allerdings die Einschränkung, dass sie nicht von sich aus auf die Modulierung und Konstruktion von Affekten durch ästhetische oder sonstige Medien bezogen sind. Affekttheorien behandeln die Frage nach der Bestimmung der Natur von Affekten ausschließlich unter dem Gesichtspunkt ihrer evolutionär und kulturell orientierungsleitenden Funktion für menschliche Organismen, Verbünde und Interaktionen unter Abstraktion, unter Absehung ihrer medialen Verfertigung oder Bearbeitung. Ich werde daher sehr stark verkürzend so vorgehen, dass ich mich überhaupt nur auf eine repräsentative Affekttheorie beschränken werde, um an ihr die formalen Operationslogiken zu gewinnen, die affektiven Wirkungsformen als solchen zugesprochen werden. Von dort aus und in teilweise Ablösung von der anthropozentrischen Fokussierung der Affekttheorie werden dann in einem zweiten Teil und sehr kursorisch und apodiktisch die Operationslogiken auf die filmischen Verfahren zu übertragen sein. Diese affektlogische Perspektivierung wird dann konkret in der 24-stündigen Filminstallation The Clock von Christian Markley durchgeführt, zu der ich dann ganz kurz nur mit einem Mini-Ausschnitt komme und einem auch nur mini-analytischen Teil. Da es in der Affektforschung keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, ist die hier vorzunehmen kurz zu klären. Den aus dem lateinischen Begriff stammende Affekt werde ich im Folgenden durchgehen mit dem des Gefühls synonym verwenden. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich mache das jetzt hier so. Also Affekt und Gefühl, beide Terme fungieren mithin als austauschbare Überbegriffe für das gesamte Spektrum der unterschiedlichen affektiven Phänomene. Zu den wichtigsten Subklassen von Affekten bzw. Gefühlen zählen mindestens 5 folgende. Erstens Atmosphären, also aufgelockerte, steife Atmosphären. Zweitens Stimmungen, wie Euphorie, Langeweile, Melancholie. Und drittens körperlich lokalisierbare und umfassendere Erregungszustände, wie etwa Hunger auf etwas Bestimmtes als körperlich lokalisierbare Variante oder diffuse Nervosität als umfassendere Erregungszustand der körperlichen Sorte. Dann 4, die Lust- und Unlustgefühle sind eine eigene Klasse. Und 5. die Emotionen, zu denen so Phänomene wie Freude, Furcht, Dankbarkeit, Eifersucht, Neid, Verliebtheit zählen. und wie diese affektiven Phänomenklassen genauer zu differenzieren sind und was ihnen als affektiven Phänomen wiederum gemeinsam ist, wird noch Thema sein. Generell gilt, dass wenn von Gefühlen die Rede ist oder von Affekten, sich schnell die Assoziation einstellt, dass wir es dabei mit rein passiven Phänomenen zu tun, des Erleidens zu tun haben. Als solche scheinen sich Gefühle per se von anderen mentalen Prozessen wie Willensregungen oder kognitiven Erkenntnisoperationen zu unterscheiden, wobei nur Letzteren zugestanden wird, aktive Formen des Mentalen zu sein, Schepper. Der mentale Haushalt des Menschen ist demnach gespalten zwischen zwei unverbundenen und im Prinzip inkompatiblen Systemfunktionen. So jedenfalls haben es nicht nur Platon und Descartes, und man könnte eigentlich sagen, fast die gesammelte philosophische Tradition, sondern auch noch die vermögenspsychologische Tradition des Geistes innerhalb der Philosophie und Psychologie speziell des 18. Jahrhunderts gesehen, mit Vertretern wie Moses Mendelssohn, Gottfried Baumgarten, Immanuel Kant und auch Herder gehören dazu. Tradiert ist durch sie bis heute die Unterscheidung von sogenannten oberen und deutlichen Seelenkräften sowie unteren, diffusen Seelenkräften. Dabei werden die oberen Vermögen eben mit den aktiven Kognitionen und Willensregungen identifiziert und die unteren Seelenvermögen entsprechend mit den passiven Gefühlen. Die Aktivität bezieht sich dabei auf die Möglichkeit der Selbsthervorbringung von Denken und Wollen. Das ist die kantische Formulierung. Beides, so sieht es die Tradition, gewährt uns Freiheit, also Denken und Wollen, da beides, Denken und Wollen, nicht festgelegt sei durch das, was umweltlich oder auch körperlich gerade auf uns einwirkt. Gefühle hingegen seien strikt reizabhängig und daher Formen von passiven Wahrnehmungen der auf uns einwirkenden Reize. Deutlich sollen die oberen Vermögen sein, weil wir mit ihrer Hilfe analytische Unterscheidungen in logisch-begrifflicher Form vornehmen können. Diffus sind entsprechend die gefühlsartigen Wahrnehmungen in diesem Bild, da sie auf physischen Regungen, auf Interessen und Trieben basierten. Epistemisch operativ, also erkenntnisfähig gewissermaßen, im engeren Sinne sind dieser Spaltung des Mentalen zufolge ausschließlich die oberen, begriffsfähigen Seelenkräfte. Gefühle stehen den kognitiven Erkenntnisoperationen und Willensentscheidungen im Wege. Sie sind daher traditionell von den Stoikern über Platon bis in die Gegenwart hinein für Phänomene der Willensschwäche verantwortlich gemacht worden und für alle sonstigen A- und irrationalen Tendenzen menschlichen Handelns und Denkens. Doch diese Spaltung des Mentalen in vermeintlich unverbundene, aktive und passive, geistig und körperlich steuernde Seiten legt die Operativität von Gefühlen insgesamt allzu einseitig auf eine Form von Reaktivität fest, die ihre wirklichkeitskonstituierenden Funktionen ebenso überdeckt wie ihre Rationalität, ihre Differenziertheit und ihre epistemischen Kapazitäten. Bereits in Bezug auf die Etymologie ist darauf hinzuweisen, dass Affekt das Verbum afficere enthält, was so viel bedeutet wie anregen, hinzutun, einwirken und mithin einen aktivisch eingreifenden Moment an Affekten hervorhebt. Des Weiteren geht auch facere in das Verbalabstraktum Affekt ein und besagt wörtlich machen, tun, hinzutun, was ebenfalls Aktivverben sind. Nimmt man die Etymologie von Gefühlen noch hinzu, das aus dem Mittelhochdeutschen des 9. Jahrhunderts als Abstraktum von Fühlen überliefert ist und so viel heißt wie tappen, tasten, so lassen sich Affekte offenbar auch jenseits von antagonistischen Passiv-Aktiv-Differenzierungen als gleichermaßen Wirkungs- wie Einwirkungsphänomene begreifen. Mit Bezug auf die Unterbedeutung von Tasten und Tappen rückt zudem schon ein erster isolierbarer Funktionsmodus von Gefühlen in den Blick, nämlich ihr taktiler Funktionsmodus. Als tastend und tappend bezeichnen wir suchende, vorsichtige Berührungen, durch die zugleich selbstwahrnehmbare Bewegungen hervorgerufen werden, die uns als körperlich verfasste Wesen in Raum und Zeit orientieren. Ich komme jetzt zur ersten und einzigen Ihnen vorzustellenden Affekttheorie, die ist aber repräsentativ, auch wenn sie schon 100 Jahre alt ist. She's the One von William James. Gerade die wahrnehmungsbezogene ästhetische Dimension der Gefühle führte den emotionstheoretischen Pionier William James in seinem Gefühle zu dem sogenannten ästhetischen Bereich des Geistes zu zählen, also dem wahrnehmungsmäßigen Bereich. In seinem Aufsatz What is an Emotion identifiziert er Gefühle generell mit physiologischen Veränderungsmustern. Damit ist er in guter oder schlechter Gesellschaft heute noch. Wo Gefühle vorliegen, sind physiologische Veränderungen im Spiele, so James, die über organisch-chemische Feedback-Prozesse gesteuert sind und zudem auf dieser Basis auch distinktiv erlebt werden. Das ist wichtig. Wo keinerlei spürbare Erregung vorliegt, so James, da ist auch kein Affekt gegeben. Affekte sind für ihn also Formen von Wahrnehmungen physiologischer Veränderungen, die notwendig mit sensorischen Selbstwahrnehmungen einhergehen. Zitat James: Das Ziel ist es, zu zeigen, dass die emotionalen Gehirnprozesse nicht nur den gewöhnlichen sensorischen Gehirnprozessen ähneln, sondern in Wirklichkeit nichts anderes sind als solche Prozesse. Zitat Ende. Während die Standardintuition besagt, dass Gefühle gewissermaßen als innere, mentale Gemütszustände irgendwie entstehen und sich erst danach in körperlichen und verhaltensartigen Verhalten ausdrücken, vertritt James dazu eine Gegenthese. Nochmal Zitat. Meine Gegenthese lautet, dass die körperlichen Veränderungen direkt auf die Wahrnehmung der erregenden Tatsache folgen und dass unser Gefühl dieser selben Veränderung die Emotion ist. Ein mentaler Zustand wird nicht unmittelbar von einem anderen induziert, es müssen erst körperliche Manifestationen dazwischen geschaltet sein. Die rationalere Aussage lautet daher, dass wir uns traurig fühlen, weil wir weinen, wütend, weil wir zuschlagen, ängstlich sind, weil wir zittern und nicht, dass wir weinen, zuschlagen oder zittern, weil wir etwa traurig, wütend oder furchtsam sind. Ohne die körperlichen Zustände, die der Wahrnehmung folgen, wären letztere rein kognitive Zustände. Zitat Ende. Gesundheit. Das Nervensystem begreift James als ein Netzwerk von Dispositionen, das einen Organismus zu adaptiven Verhaltensweisen gegenüber seiner Umgebung befähigt. Auch Gefühle sind solche Dispositionen, deren Eigenart nun darin bestehen soll, direkt durch die Wahrnehmung von Umwelteinflüssen ausgelöst werden zu können. Das Kreislaufsystem fungiert dabei als ein beweglicher Resonanzboden, der James zufolge auch in Fällen schwacher Erregung, noch organisch-chemische Bewegungen und damit zumindest subliminale Veränderungswahrnehmungen auslöst. Wo eine schwache Erregung nicht auf sichtbares Verhalten durchschlägt, sind James zufolge immerhin noch muskuläre Tonus- und Spannungsunterschiede messbar, die zu den sensorischen Affizierungen gehören. Die Betonung der Unmittelbarkeit, mit der affektiv erregende Reize auf das Empfindungssystem einwirken können sollen, legt es nahe, James einen emotionalen Determinismus zu unterstellen. Dem tritt James jedoch mit dem folgenden Argument entgegen. Eine bestimmte Tendenz zur affektiven Nervenentladung könne ab dem Zeitpunkt, an dem es einmal gelernt ist, durch alle möglichen Objekte ausgelöst werden. Zwar gäbe es ein affektives Gedächtnis und dem verdanken wir auch, dass wir überhaupt aus Erfahrungen lernen können. Doch das legt unsere Affektreaktion nicht reflexhaft auf bestimmte Impulse oder Inputs fest und nicht einmal nur auf den Einfluss von Außenweltreizen. Zu den möglichen Auslösern für Gefühle können auch Vorstellungen werden und sogar die Vorstellung von emotionalen Symptomen, wie etwa dann, wenn wir Angst vor der Angst haben. Angst erleben wir zum Beispiel aber auch im Kino, wo anhand von dargestellten Szenarien wiedererkannt wird, was strukturell als Angstauslöser gespeichert ist. Die angstspezifische Erregung fällt im Kino allerdings immer schwächer aus als in einer tatsächlich bedrohlichen Lage, da wir wissen, dass wir dort geschützt sind. Das sensomotorische System wird aufgrund dieser Sicherheitsgewissheit im Kino eben nur latent zur Flucht angeregt, während das subjektive Erlebten der dabei ja dennoch erregten physiologischen Veränderung der angstspezifischen Sorte noch deutlich genug bleibt. Die Verhaltens- und Erlebniskomponenten von Gefühlen, also beide Komponenten, sehen den James-Ansatz über die organischen und neurophysiologischen Regelkreise wie eine Innenseite mit einer Außenseite verbunden, quasi verklebt, könnte man sagen. Angst im Kino ist der Erlebnisseite nach schwächer als in realen Bedrohungsszenarien, weil das sensomotorische System dort schwächer stimuliert wird und umgekehrt. Die Erlebnisqualität der Gefühle lässt sich wiederum aufgrund dieser Rückkopplungseffekte von Erleben und Verhalten durch bloße Verhaltenssimulation auch manipulieren. Durch das bloße Aufführen emotionsspezifischen Verhaltens kann es dann auch zu spürbaren Umstimmungen kommen. Das laute Pfeifen im Wald etwa hilft dann tatsächlich, um die Angst zu verjagen und das aufrechte Gehen oder Glätten der Augenbrauen kann dazu führen, eine Niedergeschlagenheit in Fröhlichkeit zu verwandeln. Versuchen Sie es. Interessant ist an James' Gefühlstheorie für die hier anzustellende Überlegung gleich mehreres. Zum einen sind Gefühle in seiner Definition keine esoterischen Größen oder unverbunden mit dem Körpermilieu. Sie sind selbst vielmehr wahrnehmbare Formen von Bewegungen und zwar sowohl von physischen im engeren Sinne wie auch von vorstellungsartigen Bewegungen. Dabei, und das ist zentral, sind die affektiven Bewegungsauslöser nur analytisch von der affektiven Wirkung zu trennen, da beides, Auslöser und Wirkung, von Affekten im Medium ihres Erlebens untrennbar aufeinander abgebildet sind. Die von James betonte physiologische Signatur gefühlsartiger Erregungen bringt es zudem mit sich, dass Gefühle nicht ausschließlich aus der Perspektive erster Person zugänglich sind. Sie werden vielmehr als Phänomene konzipiert, die auch aus der Perspektive dritter Person identifizierbar und messbar sind, wie im Zusammenhang mit der Tonus- und Muskelanspannungsbemessung noch der schwächeren Erregung hervorgehoben wurde. Es handelt sich bei Gefühlen aus James' Sicht also immer um zugleich subjektiv fühlbare und objektiv beobachtbare oder messbare Veränderungen. Noch ein weiterer Aspekt ist mir an James' Konzept wichtig, der die epistemische Dimension von Affekten betrifft. Affektive Reaktionen gewinnen in seinem Konzept eine Art unmittelbarer Schematisierungs- und Übersetzungskraft, sofern sie die Inputs aus der Innen- oder Außenwelt in die Medialität einer distinktionsfähigen sensorischen Resonanz überführen. In diesem Prozess werden die sogenannten Auslösereize der Gefühle quasi ad hoc im Modus affektiver Wahrnehmung umqualifiziert. Dieser Gesichtspunkt der affektiven Qualifizierung, die de facto einer Transformation des Wahrgenommenen nach Maßgabe affektiver Schematisierung gleichkommt, führt nicht zuletzt bei James zu der radikal klingenden Umdeutung der Standardauffassung von Gefühlen, wie schon zitiert. Wie er zu bedenken gibt, ist ein Objekt, das uns begegnet, sagen wir einen Bär im Wald, um ein realistisches Beispiel zu nehmen, nicht deshalb angsteinflößend, weil er die Eigenschaft bedrohlich an sich aufweisen würde. Vielmehr sei der Bär umgekehrt als gefährlich zu qualifizieren, weil wir angstvoll auf ihn reagieren. Das ist die Verkehrung der Standardintuition. Mit Rückbezug auf James' Feedback- oder Resonanztheorie und die etymologischen Hinweise auf die Bedeutung von Affekt und Gefühl lässt sich nun folgendes Zwischenergebnis festhalten. Wo affektive Wahrnehmungen und Veränderungen oder von Veränderungen, Entschuldigung, vorliegen, haben wir es mit spezifisch eingefärbten Welt- und Objektwahrnehmungen zu tun. Diese korrelieren je nach Affekttyp, also je nachdem, ob Emotionen oder Erregungen, Stimmungen oder Atmosphären vorliegen, auch mit unterschiedlichen Empfindungsqualitäten, Ausdrucksverhaltensweisen und Inhalten. Über die physiologischen Feedbackmechanismen kommt es zu einer geradezu biokybernetischen Verschaltung von Auslöser und Wirkung von Subjekt und Objekt. Im affektiven Zugriff auf die andringende Welt wird diese auf die gradierbare Polarität unserer Lust-Unlust-Reaktion abgebildet. Affektiv wahrgenommene Wirklichkeit ist eine auf der Skala von positiv bis negativ beurteilte Wirklichkeit, die uns als solche bewegt, anzieht oder abstößt und nie ein neutrales, statisches Gegenüber ist. Im affektiven Modus haben wir es mit einer Objektivität zu tun, die uns lebendig erscheint und mit uns physisch verbunden ist. An dieser Stelle der Argumentation ist von James wegführend, auf das Spektrum der Affekte kurz einzugehen. Affekte sind nicht gleich Affekte. Die affektiven Phänomene weisen untereinander Differenzen in ihren Verlaufsformen, Übertragungsmöglichkeiten und hinsichtlich ihrer Logiken auf. Entsprechend lassen sich auch innerhalb der Theorielandschaft kognitivistische von nicht-kognitivistischen Theorien unterscheiden, je nachdem, welche affektiven Phänomene ihnen als Paradigmen der Theoriebildung dienen. Die Debatte ist hier jedoch jetzt nicht abzubilden, also müssen die zentralen, für mich jetzt hier interessanten affektiven Operationen aus einer phänomenologischen Skizze jetzt herausgebombt werden, würde ich fast sagen. Also oben war von 5 zentralen Subklassen der Affekte die Rede, Atmosphären, Stimmungen, körperlich diffuse oder lokalisierbare Erregungen, Lust- und Unlustgefühle, Emotionen. Wie wir sahen, kommen den Unlustgefühlen bei James, die er nicht so genannt hatte, aber da geht es um die somatischen Marker, eine besondere Funktion zu. Sie unterliegen als sensorische Marker allen Formen von Affizierung und verleihen ihnen allererst einen positiven bzw. negativen Gefühlswert. Und erst diese hedonische Färbung macht eine Wahrnehmung zu einer affektiven. Das ist ja die Idee von James. Die Affektklasse der Emotionen bildet wiederum eine wichtige Sonderform unter den Affekten, da sie selbst kognitiv strukturiert sind und auf Urteilen basieren. Das ist vor allen Dingen die Subklasse, die gegen die nicht-kognitivistische Leser von Gefühlen als esoterischen inneren Zuständen in Stellung gebracht werden kann. Ärger, Freude, Schuldgefühle, Dankbarkeit oder Verliebtheit sind objektgerichtete, urteilsförmig strukturierte Affekte, die zudem eine gewisse Zeit beanspruchen, bis sie in all ihren erlebnishaften, kognitiven und verhaltensartigen Komponenten aufgebaut sind. Ihre Struktur ist narrativ, insofern sie einer dramaturgischen Logik gehorchen und eine Aufbau-, Höhepunkt- und Abbauphase durchlaufen, bis sie wieder abgeführt sind. In ihren Urteilen liefern Emotionen zudem kritisierbare Motive und Gründe für Handlungen. Der Ärger über eine beleidigende Geste führt dann zum Beispiel zu einer Ausgleichsgeste oder die Freude über ein Geschenk zu einer Dankesreaktion gegenüber dem Schenkenden. Emotionen bilden sich zudem in Abhängigkeit von der kulturellen und sprachlichen Sozialisation unterschiedlich aus. Und die historischen sowie kulturellen Veränderungen in den Skripts der Scham-, Schuld- und Stolzbesetzung belegen dies. Zur nicht-kognitiven Affektklasse der Erregung, die andere Kategorie, gehören nun wiederum Phänomene wie Hunger, Nervenkitzel oder Gänsehautbildung. Auch das sind affektive Phänomene. Nur sind sie, anders als die Emotionen, nicht urteilsgrundiert. Diese sind mehr oder weniger körperlich, wie gesagt, lokalisierbar und übernehmen entsprechend die Funktion von nicht-intentionalen, also nicht-urteilsförmigen Signalwirkungen. Hunger zeigt zum Beispiel unmittelbar ein Nahrungsbedürfnis an, Nervenkitzel eine angespannte Konzentrations- oder Aktivitätsbereitschaft und Gänsehaut kann Kälte anzeigen. Die Stimmung wiederum, zu denen so Phänomene wie Euphorie, Traurigkeit, Langeweile zählen, sind als wiederum eigene affektive Unterklasse sowohl von Emotionen wie von den rein körperlichen Erregungen zu unterscheiden. Es handelt sich bei Ihnen um umfassendere psychophysische Veränderungen, die körperlich meist auch nicht lokalisierbar sind, sich zeitlich zudem häufig länger erstrecken als Emotionen und ihren Objektbezügen nach diffus sind. Was heißt das? Je nach konkreter Stimmungslage ist man in negativer oder positiver Färbung auf alles und nichts bezogen. Das ist mit der diffusen Intentionalität gemeint. In ihrer inhaltlichen Diffusität und Tendenz zur Universalisierung färben Stimmungen die Perspektiven auf Welt insgesamt ein und bündeln sie in einer gemeinsamen Qualitätsbestimmung, die wiederum lust- oder unlustvoll markiert ist. Aus Langeweile heraus erscheint dann alles gleichermaßen uninteressant und zäh. Aus der Euphorie heraus erscheint die ganze Welt rosig und frei. Atmosphären bilden wiederum eine eigene Affektunterklasse. Sie sind weniger deutlich perspektivverändernd als die zentripetalen Stimmungen und sie sind stärker als die aspektualisierenden Emotionen raumgreifend und raumbestimmend. Atmosphären wirken zentrifugal und sind situationsbildend, insofern sie fühlbare Rahmungen verbreiten. Die Verbreitung einer Atmosphäre kann entsprechend streng, angespannt, steif oder gelöst, inspirierend, erotisch oder bedrohlich sein. Wer in sie eintritt, wird davon gefangen genommen. Tonfälle, Licht, Texturen, aber auch der Rhythmus von Verhaltensformen oder auch Sprechakten können für die Ausbreitung von Atmosphären sorgen, deren Ursprung jedoch nie ganz eindeutig festzumachen ist. Auch Atmosphären weisen eine wahrnehmbare positiv-negativ- oder Lust-Unlust-Valenz auf und eben dies macht sie zu affektiven Phänomenen, wenn auch zu solchen ohne Zentrum. Zwischen jetzt dem Pol, um das ganze Affektspektrum in den Blick zu nehmen, der nicht repräsentationalen Affekte, also Erregungen, hedonische Gefühle und Atmosphären auf der einen Seite und dem repräsentationalen Affekttypen, vor allen Dingen Emotionen und teilweise auch Formen von Stimmung, zwischen diesen beiden Polen gibt es also fließende Übergänge innerhalb des Spektrums der gesammelten Emotions-, der Gefühls-, ja, das geht der Gefühle. Empirisch gehen die verschiedenen Gefühlslagen sogar häufig ineinander über und verstärken oder neutralisieren sich wechselseitig. Das ist dann der Fall, wenn eine traurige Regung zu einer ohnehin schon vorhandenen depressiven Stimmung tritt, die dann erstere noch verstärkt. Oder wenn eine freudige Nachricht etwa eine bedrohliche neutralisiert. Auch diese Möglichkeit der wechselseitigen Überlagerung, Abschwächung oder Verstärkung unterschiedlicher Affektregister ist eine Funktion, der wir auch in filmischen Formaten begegnen. Wo Affektlogiken greifen, werden auch Intensitätsgrade variabel und variiert. Auch das ist ein Beitrag der Affekte zu den Medien, in die sie eingespeist werden. Während es in affektiven Zugängen zur Welt oder auch zu einem Film zu der typischen Amalgamierung von Körpern, Zuständen und Objektbezügen kommt, leisten im Unterschied dazu und als Kontrastierung dazu rein kognitive Zugänge etwas anderes. Sie leisten, also kognitive Zugänge, eine stellvertretende Vergegenwärtigung von Abwesendem, wobei zwischen Zeichen Körper und Bezeichnetem eine ontologische Kluft belassen wird. Speziell diese repräsentationslogische Kluft kognitiver Operationen ist im affektiven Modus des Bezugs auf etwas eingezogen und in die präsentische Positivität des hedonisch-somatischen transponiert. Und das geht noch für die Emotionen, die ihrerseits kognitiv strukturiert sind. Also wo Affektlogiken greifen, wird auf eher metonymisch als symbolisierend verfahrene Weise eine werthafte Wirklichkeit zur Gegenwart gebracht. Dass gleichwohl auch kognitiv-symbolische Operationen nicht das ganz andere zu den affektiven Operationen darstellt, wurde in Bezug auf die intentional strukturierten Emotionen bereits ausgeführt, die ja ihrerseits auf Kognitionen basieren und solche implizieren, dass er nochmal gegen den Dualismus von Gefühl und Kognition in Erinnerung rufen. Versucht man nun, Modi des Affektlogischen zu differenzieren, so sind meines Erachtens insbesondere vier hervorzuheben, die meist zusammenwirken, man könnte eher sagen, es sind vier Facetten der emotionalen Logiken und sie sind auch keineswegs erschöpfend, es sind noch andere möglich, aber die sind mir jetzt wichtig. Also vier Operationen, die spezifisch für affektive Wirkungen sind, sind erstens der kybernetisch amalgamierende Modus der Affekte. In ihm vollzieht sich jene durch James genannte biokybernetische Subjekt-Objekt-Verschränkung innerhalb affektiver Bewegungen. Zweitens würde ich den kontagiösen Modus der mitteilenden Ansteckung von Affekten hervorheben wollen. Er sorgt für die Kommunikation und die Migration der fühlbaren Qualitäten von Affekten auch über mehrere Träger hinweg verteilt. Also ein Ansteckungsmodus und ein Mitteilungsmodus. Drittens ist der haptisch-taktile Modus von Affektwirkungen und Logiken zu benennen. Diese bezeichnen die sensorische Selbstwahrnehmung von Affizierungsrelationen durch Berührung sowie die qualitative Übertragungsmöglichkeit durch Kontakt und zeitliche Nähe und Räumlichkeit. Viertens und zuletzt hier der evaluativ präsentierende Modus der affektiven Wahrnehmung. Dieser bezeichnet die im engeren Sinne repräsentationalen und wirklichkeitstransformierenden Effekte der Affizierung, wie von James beschrieben, die Umqualifizierung des Auslösers in Terms of Effect. Führt der affektive Modus der amalgamierenden Durchdringung, also der erste, zu Vermischungen unterschiedlicher Zustände und Entitäten und bildet neue aus, innerhalb und zwischen Subjekten, sowie zwischen Subjekt und Objekt und zwischen Subjekt und Medium, so vermögen Affekte im Modus der Ansteckung sprungartig anzuheben, dabei ihre Träger zu wechseln und oder diese gegebenenfalls auch temporär begrenzt in eine geteilte Stimmungslage zu versetzen. Im Modus der Berührung können sich wahrnehmbare Qualitäten allein durch ihre räumliche Stellung und zeitliche Nähe zueinander wahlweise wechselseitig ausbalancieren, irritieren oder verstärken. Und das Montageprinzip des Films arbeitet genau damit. Der evaluative Modus zuletzt der affektiven Zugangsweisen führt zur Aufladung eines Objekts mit affektiver Wertigkeit. Ein Objekt kann hier auch ein Ereignis sein, ein Sachverhalt oder eben ein ganzer Film. Affizierungen sind und organisieren in all diesen Operationsmodi Bewegungen zwischen materiellen Entitäten und sowie innerhalb solcher Entitäten auch zwischen ihren unterschiedlichen Elementen, wie zum Beispiel innerhalb menschlicher Körper, zwischen den organischen, endokrinen, peripheren, kognitiven Funktionsbereichen und innerhalb von Filmen zwischen ihren Bild-, Text- und Tonebenen mit wirklichkeitsbildenden Effekten. Affizierungen sind und verursachen Zustandswechsel, intentionale und nicht intentionale, die nicht nur nach innen hin zum Träger der Bewegung wahrnehmbar sind, sondern auch nach außen hin eine dezidiert expressive Dimension aufweisen. Eben deshalb lassen sie sich auch in darstellerischen Medien wie Filmen besonders gut ablesen, die ohne organisch-affektive Ressourcen zu verarbeiten technische Fragmente blieben. Sprung, jetzt kommt es zu The Clock, das ist eigentlich eine 24, gut, was soll ich denn sagen? Ich zeige Ihnen jetzt mal 3 Minuten Film, der auch für den Beitrag von Urs Engel relevant sein wird. Deshalb bitte ich Sie kurz um Konzentration für den Eindruck, den man dann gewinnen kann.
Hundreds of small craft, led by 6 fire tanks making fountains of water, 4 Minesco flotilla, and 4 Wasp helicopters flew past to salute. In the city, the Financial Times ordinary share index was down 10 points an hour ago at 529.8. BBC Radio News.
My God, good news. Not much else. Knew you wouldn't let me down. God, that was close.
Gut, also ein reflexiver Umgang. Stehen Sie fertig? Also meditieren Sie noch? Ich muss jetzt auch. Fertig. Ich gehe jetzt auch nicht auf die Szenen, die einige zu sehen sind, nur auf eine davon. Und Sie müssen jetzt ungefähr vorstellen, dass es 24 Stunden lang weitergeht. Also ein reflexiver Umgang mit affektmodulierenden Logiken des Filmischen findet sich in dieser Arbeit von Christian Marquis von 2010 und ist auf der Biennale der Gewinner gewesen. Von daher können Sie davon gehört haben oder die kennen. Wir durften übrigens nichts zeigen, deshalb konnten wir nicht die Beispiele nehmen, die wir eigentlich diskutiert haben. Das ist jetzt einfach ein repräsentativer Ausschnitt, weil es ganz unter Verschluss ist. Also es handelt sich dabei um eine 24-stündige Filminstallation, die für die Marktlehre aus Tausenden von Filmen quer über die Genres und 70 Jahre Filmgeschichte hinweg ausschließlich solche Sequenzen miteinander verknüpft hat, in denen dezidiert Uhren vorkommen. Das Besondere an der rund um die Uhr dauernden und sich drehenden Installation ist aber etwas Performatives. Die Installation zeigt nicht nur in Bild und Ton an, wovon sie handelt, sie ist auch selbst das, wovon sie handelt, nämlich ein chronometrisches Gebilde oder kurz eine Uhr. Ob die Installation in New York oder Paris oder Venedig gezeigt wird, ihr 24-Stunden-Rhythmus wird passgenau auf die lokale Zeit ihres Präsentationsortes abgebildet, sodass die filmisch präsentierten Uhrzeiten, Minuten- und Sekundenwechsel die reale Zeit des Betrachters vor Ort spiegeln und abbilden. Die Installation erhält ab dem Moment der Entdeckung ihres chronometrischen Charakters geradezu schockartig einen neuen inneren Zusammenhang. Das Gesetz der Uhrzeit überführt die Montage der Filmausschnitte in einen strikt getakteten Wiederholungsrhythmus ihres 24-stündigen Ablaufs. Anstatt nur Requisite zu sein, avanciert die Uhr plötzlich zum zentralen Zeichending und fungiert als Tertium Comparationis der Filmausschnitte. Aus einem Requisit wird so zweierlei: ein Zeichending und ein polymorpher Star. Diese Umwertung der Elemente innerhalb der filmischen Settings in ihrem hierarchischen Verhältnis zueinander, die The Clock in seinem Material vollzieht, entspricht einer geradezu ins Absurde gesteigerten Form der Brechtschen Aufwertung der Dinge gegenüber der Handlungslogik und dem Personal der Darstellung. Affekte übernehmen hier ihre motivationale Aufgabe für die Rezeption. Schock und Überraschung motivieren die wie immer irritierte Zuwendung zum installativ angeordneten Geschehen. Diese Affekte weichen aber bald schon einer tief erreichenden Irritation. Die Funktion einer Uhr besteht gemeinhin darin, Raum-Zeit-Orientierung, Synchronisierung zum Beispiel, zu erleichtern. Doch die synchronisierende Verbindung von On- und Offscreen-Geschehen im gemeinsamen Takt eines Zahlen- und Ziffernblatt-Rhythmus bleibt bei The Clock inkommensurabel. Denn wo sind wir, wenn unsere Zeit auf der Leinwand abläuft und umgekehrt? Diese Verunsicherung kann nicht in einem problemlösenden Verhalten abgeführt werden, sodass die normale Handlungsfunktionalität von Affizierung ästhetisch evoziert und zugleich ausgesetzt wird. Das ist deshalb kein Problem, weil in ästhetischen Kontexten der alltagsweltliche Ernst des Anpassungsdrucks ausgesetzt ist. Die motivationale Kraft von Affekten beschränkt sich dort auf die Lenkung und Modulierung der Aufmerksamkeit. Was uns ästhetisch affiziert, kann dann an sich selbst, also Wertgröße, wahrgenommen werden, ohne auf die Sorge um unser persönliches Wohlergehen zurückzuweisen. Mit Kant kann man diese Abkopplung der ästhetischen Affekte vom Selbstbezug auch als interesseloses Wohlgefallen am Ästhetischen umschreiben. Eine andere Formulierung dafür wäre die, im Ästhetischen von einer Affizierung zweiter Ordnung zu sprechen. Weil die ästhetisch evozierten Erregungen, wie hier die Verunsicherung über den ontologischen Status der Installation, nicht handelnd abgeführt werden können, fällt die affektive Verunsicherung qualitativ, das heißt hinsichtlich ihrer fühlbaren Selbstwahrnehmbarkeit, auch intensiver aus. Eine derart künstlich gesteigerte Affizierbarkeit genießbar zu halten, ist eine ästhetische Grundfunktion von Kunst generell. Und insofern die ästhetisch genießbare Verunsicherung sich gemäß ihrer affektiven Kraft zur kontagiösen Übertragung auch auf ihre Ursachen und Objekte hin qualifizierend erstreckt, James, gerät die Installation Markleys insgesamt ins Irisieren. In Satzform ausgedrückt lässt sich das jetzt so paraphrasieren: The Clock ist eine Uhr und sie ist keine Uhr. Der Modus der kontagiösen Affektmitteilung und Übertragung spielt The Clock gleich auf mehreren Ebenen durch. In vielen Szenen sehen wir zum Beispiel Menschen warten, auf ihre Uhr schauen und ohne gezeigt zu bekommen, worauf sie warten, überträgt sie die Stimmung der Ängstlichkeit, des Stresses und der Ungeduld instantan, und zwar auch dann, wenn die gezeigten Personen nicht ängstlich oder gestresst wirken. Dazu trägt bei, dass die Räume, in denen die Wartenden sich befinden und gezeigt werden, Passagenräume sind. Bahnhöfe, Straßenecken und Restaurants sind die räumlichen Chiffren für eine getimte Mobilität, die in diesen Sequenzen jedoch retardierend bleibt. Diese Warteszenen werden zusätzlich in schnellen Schnittwechseln montiert, wodurch das gehetzte Warten noch gesteigert erlebt wird, ohne eine Handlung zu beschleunigen oder voranzutreiben. Und dergestalt wird das Register der Erwartung eines Ereignisses verdichtend aufgerufen, das sich entsprechend rein atmosphärisch vermittelt, da es eben nichts konkret Ereignishaftes gibt, worauf die Szenen zulaufen. Die affektlogischen Operationen der taktilen und werthaften Transformation lässt sich besonders deutlich in Bezug auf die spezifische Weise von Ton-Bild-Montagen der Installation beobachten. So sehen wir hier in dieser Sequenz in einem Ausschnitt, der mit der Stunde 12.05 korreliert, wie ein Mann, Schablonenmann, wie heißt er, Schirmscham und Melonenmann, genau, ein Haus verlässt, während wir zugleich hören, wie die begleitende Musik dramatisch anstreckt, als er auf die Uhr guckt. Der Protagonist wird plötzlich durch ein innerdiegetisches Hundegebell, oder die Hundegejaue besser gesagt, auf einen versteckten leichten Aufmerksam gemacht, der jetzt auch uns Betrachter in Großaufnahme mit aufgerissenen Augen präsentiert wird. Die außerdiegetische Musik läuft weiter und überlappt in die Anschlussszene, die aber gar keine Anschlussszene ist, da sie aus einem ganz anderen Film entspringt. War die vorherige Szene in Schwarz-Weiß, so sehen wir nun in Farbe eine Frau auf ein Fenster zugehen. Sie öffnet es und schaut heraus, was wir aus einer Untersichtperspektive von außerhalb des Hauses beobachten. In diesem Moment geschieht das, was Slavoj Žižek Suture, Vernähung, nennt. Die unmittelbar aufeinander folgenden Einstellungen, also jetzt zeitlich und räumlich nebeneinander gesetzt, werden raumzeitlich und kausal im Akt der Rezeption verknüpft. Die nicht gezeigte Ansicht, die sich dem Blick der Frau aus dem Fenster bieten müsste, wird dabei in der Wahrnehmung des Betrachters mit dem Anblick der Leiche gefüllt, die zuvor in der Szene präsentiert wurde. Doch das ist noch nicht alles. Hier geschieht auch etwas, das ich als affektives Suture bezeichnen möchte und ergänzen würde. Denn mit dieser imaginären Bildergänzung wird auch instantan der an sich uneindeutige, mimische Ausdruck der Frau am Fenster umgedeutet und mit neuen affektiven Qualitäten belegt. Weil wir nun in ihrem Blick den dramatischen Objektbezug der Leiche eintragen, wird der Blick selbst mit den Ausdrucksqualitäten des Verdächtigen, des Schuldigen und Verschwörerischen aufgeladen. Was wir im Register des Schaurigen wahrnehmen, wird so selbst schaurig. Das ist der von James hervorgehobene kybernetische Effekt aller Affizierung. Und durch solche affektiven Schematisierungen wird die beschriebene filmische Situation ihrer Stimmung nach insgesamt transformiert. Ihre Neutralität beraubt, wird die beschriebene Szene im Medium des Affekts ins Thriller-Register überführt. Das ist die fast durchgehend fließenden Verknüpfungen der einander fremden Einstellungen verdankt sich neben der durchlaufenden Musik im Übergang des Szenen besonders auch der durchlaufenden Atmosphäre des Sounds. Auf die Bearbeitung der Tonebene bezogen gelingt eine wechselseitig jetzt auf der horizontalen Ebene gewissermaßen zwischen den montierten Einstellungen verlaufende physische Durchdringung von Affektqualitäten, jetzt hier des Thriller-artigen. Die Ausblendung der narrativen Zusammenhänge der montierten Einstellungen übernimmt in The Clock zudem auch noch eine ambivalente mnemotechnische Funktion. Denn zwischen die Schnitte der Szenen schneiden sich in The Clock wiederum im Sinne einer affektiven Suture auch die emotionalen Filmerinnerungen der Rezipienten ein. Diese eingetragenen Erinnerungen lassen den Filmfluss von The Clock immer exzessiv narrativer anschwellen, ohne davon überformt zu werden. Mit dem Verb anschwellen ist hier nur darauf hingewiesen, dass nicht nur konkrete Narrative sondern aufgerufen werden als Plots und Stories, sondern auch affektive Gradierungs- und Intensitätsqualitäten derselben über Erinnerungen mit eingespeist werden. Die filmmodulierenden Einspeisungen dieser Art führen insgesamt jedoch zu einer uneinheitlichen Verdichtung der Installation, bis sie sich schließlich sogar selbst wieder aufzuheben beginnen. Letzteres ergibt sich daraus, dass auf jede Erinnerungsspur eine neue Verweisszene folgt, sodass die vorangegangene Erinnerungsspur überlagert und zum Teil durch die neue gelöscht wird. So schichten sich einerseits im Verlauf der Rezeption von The Clock immer mehr Erinnerungen und Halberinnerungen aufeinander, und zwar gegebenenfalls auch an biografische Rezeptionssituationen. Zum anderen wird die Erinnerung durch Überdetermination ins Vergessen überführt. In den Intervallen zwischen diesen abschweifenden Assoziationen und dem Wiedereinsteigen in den tranceartigen Takt der Tag und Nacht vorwärtsschreitenden Installationen versetzt uns The Clock insgesamt in eine Art Zeitenkampf. Wie eingangs gesagt, auch dass The Clock eine Uhr ist, bleibt immer wieder neu zu entdecken und zu erinnern, während wir von ihrem Filmfluss in unvorhersehbare Assoziationsverkettungen, Zeitebenen und Affektwechsel versetzt werden, die eigentlich nur eines teilen, dass sie abbrechen. Sofern wir uns nun überhaupt im affizierten Modus etwa des Schocks, der Irritation oder Gelangweiltheit zu The Clock verhalten wir uns affektiv zu seinen heterogenen Affizierungsebenen. Ästhetische Affizierung ist dabei immer eine Affizierung zweiter Ordnung, welche die ursprüngliche Funktionalität unserer Affekte einklammert. In der ästhetischen Affizierung treten wir von der gewohnten, funktionalen Affektlogik erster Ordnung zurück, die primär in der Auswertung, wie gesagt, von Nützlichem und Schädlichem für unseren leibseelischen Organismus besteht. Auf Basis der Einklammerung von empirischen Selbst- und Weltbezügen wird es erst möglich, unsere Affizierbarkeit in den Dienst eines ästhetischen Spiels zu stellen. Auf The Clock bezogen besteht die ästhetische Freiheit unter anderem darin, sich dem Prozess der unabschließbaren Affektwechsel innerhalb der gebrochenen Diegese der Installation mit der organischen Energie und Wertungskraft der Gefühle zu überlassen. Die anthropotechnische Amalgamierung von Leinwand und Körpergeschehen funktioniert dabei selbst nach affektlogischen Gesichtspunkten der herausgestellten Form. Affektive Energie in den unterschiedlichen Modi und Qualitäten überträgt sich im Kontakt von Zuschauerleib und Leinwandgeschehen und auf die vieldeutig angeordnete Bewegtbildlichkeit von The Clock, die dabei erst zum Leben erweckt wird. Danke. Ich bin jetzt fertig.
Wir sind übereingekommen, dass wir mit Ihnen gerne, um uns gegenseitig zu schützen, alles auf einmal diskutieren wollen. Und so geht es jetzt weiter mit etwas völlig anderem, nämlich Teil 2, Agent. Eigentlich ist Christian Markleys Filminstallation The Clock nämlich ein Agentenfilm. Nicht nur enthält sie überraschend viele Filmausschnitte, die diesem Genre entnommen sind, sondern sie hat auch eine Protagonistin, die rasch wechselnd in immer neuen Verkleidungen und Funktionen in immer neuen Kontexten auftaucht. Sie scheint die dort in den einzelnen Filmsequenzen auftauchenden Figuren direkt oder indirekt zu steuern, zu beeinflussen und zu manipulieren. Sie scheint zudem in einem Auftrag unterwegs zu sein, in den sie auch uns, die Zuschauer, irgendwie verwickelt, den wir aber nur allmählich erahnen und erschließen können. Von diesem Auftrag stellt sich schließlich heraus, dass er in der Agentin selbst zugleich seine Auftraggeberin, sein Werkzeug und sein Ziel hat. Das alles braucht uns noch nicht viel weiter zu imponieren. Agentenfilme gibt es schließlich viele. Dennoch ist The Clock gerade als Agentenfilm über Gebühr relevant. Denn die Agentin, um die es geht, ist die Uhr. Und darin steckt eine dreifache Herausforderung. Erstens geht es darum, ob und wie im Film ein Objekt wie die Uhr überhaupt eine Agentin sein kann. Zweitens geht es darum, was es heißt, Agentin oder Agent zu sein und als Agentin oder Agent zu handeln. Und drittens geht es bei all dem natürlich speziell um die Zeit und ihre Funktion beim Handeln der Agenten in der Handlung des Films und beim Handeln durch Film. Das sind medienphilosophisch wichtige, grundlegende Fragen. Zur Kontur der Medienphilosophie, wie sie sich bislang entwickelt hat, gehören nämlich neben der unausgesetzten Arbeit an Begriffsbestimmungen des Mediums, des Medialen und der Medialität, insbesondere zwei Hauptanliegen. Das eine richtet sich auf die Materialität und das Material der Medien. Das können zunächst spezifische Materialien sein: Glas, Luft, Strom, Zelluloid, Papier, Silizium. Und das können kompakte und komplexe Objekte sein, Artefakte, materielle technische Dinge und Anordnungen wie Projektionsapparaturen, Gebäude, Tastaturen, Sicht- und Messgeräte, Schreib- und Werkzeuge. Sie sind selbst nicht sinnförmig, haben aber Anteil an den Erfahrungen, an den Sinngebungs- und Reflexionsleistungen, die durch Medien ermöglicht und erbracht werden. Das interessiert die Medienphilosophie. Soweit das eine Anliegen. Das andere Anliegen der Medienphilosophie dagegen gilt der Erfassung von Medien als relationale und dann auch operativ wirksame Größen. Medien sind relativ und relationierend. Sie sind in Beziehungsgefüge eingelassen und zudem selbst nur als Beziehungsgefüge überhaupt adressierbar. Medien ermöglichen oder verwirklichen Eingriffe in bestehende Verhältnisse und sind daher über die Bezugnahmen und Veränderungen ausgewiesen, die sie dort vornehmen. Sie werden erst dann zu Medien, wenn sie die Beziehungen herstellen, die sie am Ende selbst verkörpern. Genau einen solchen Vorgang hat Christiane Voss eben begrifflich entfaltet, als das affektive Geschehen, das Affizierungs- und Bindungsvermögen, das Medien verkörpern und am Beispiel des Films und anhand von The Clock verfolgt. Das affektive Feld ist, so hat sich dabei herausgestellt, genuin dynamisch und zeitlich verfasst. Es breitet sich zum Beispiel aus und genau die wechselseitige Einformung von Zeit und Affekt durch Film wird in The Clock exploriert. Die materielle Anordnung einerseits, die relationale und operative Leistung andererseits, die Medien aufstellen und erbringen und selbst sind, können nämlich nicht nur begrifflich und theoretisch gefasst und beschrieben werden. Sie werden vielmehr ihrerseits auch von und in Medien verkörpert, beobachtet und dargestellt. Wie die hier vorhergehenden, so nehmen auch die nun folgenden Überlegungen an, dass dies markant im Film geschieht. Der Film hegt mindestens implizites Wissen um das Verhältnis von Materialität und Operativität, auch um den Umschlag von einem ins andere, das Medien auf je verschiedene Weise ausmacht und auszeichnet. Dieses Wissen des Films um die Operativität eines bestimmten materiellen Apparats, nämlich der Uhr, legt Christian Marclays Installation The Clock frei und sie tut dies wiederum in einer filmischen Form, als Film und im Zug eines ganzen Bündels eigener filmischer Operationen. Und für diese filmischen Operationen wiederum hat die Uhr, deren Operativität The Clock freilegt, nunmehr als die Uhr im Bild und die Uhr als Bild im Film eine zentrale Funktion. So weit, so gut. Die eigentliche These, die die folgenden Überlegungen einlegen, lautet jedoch, dass aus der Sicht des Films nicht nur Relationalität und Operativität als Geschehen, sondern im engeren Sinne sogar Handlungsfähigkeit und Handlungsvollzug in Rede stehen. Schon Affekte, hat Christiane Voss gezeigt, können gerichtet und ausrichtend sein. Sie sind wirksam, sie breiten sich aus und haben transformierende Kraft. Unter bestimmten Bedingungen nun kann diese Transformation die Form von Handlung annehmen. Und genau diesen Übergang vom Affekt zum Agenten können wir in The Clock beobachten. Die in dieser These stracks vorgenommene Unterscheidung des bloßen Ablaufens von Operationen einerseits und des Vornehmens von Handlungen andererseits ist natürlich höchst problematisch und umstritten. Vielfach wird sie medientheoretisch negiert und eingezogen, weil sie dem ersten Anliegen der Medienphilosophie, dem strikten Beharren auf der Materialität, zu widerstehen scheint. Handlung scheint stets auf schwierige Größen zurückzuweisen, wie Intention, Willen sogar, Bewusstsein oder Subjektivität, die ihrerseits doch stets erst der Begründung im Material und seiner Organisation bedürfen. Wir haben im Zuge dieser Ringvorlesung aber verschiedentlich bemerkt, dass es an der Aufklärung der Kategorie der Handlung ein neues Interesse gibt. Sigrid Weigel etwa hat in ihrer Kritik an Bruno Latour und seiner Idee vom Akteur vorgeschlagen, Hannah Arendts Begriff des sozialen Handelns neu aufzunehmen, der ohne Rekurs auf problematische Restgrößen auszukommen scheint, namentlich ohne das Moment der Intentionalität von Handeln. Anna Tuschling hat dann in ihrem Beitrag sogar in Richtung auf eine Neubetrachtung des Phänomens des Bewusstseins hin argumentiert und damit Intentionalität wieder in die Debatte gerückt. Intentionalität müsste dann selbst als Effekt materieller Operationen fassbar sein, so wie das für den Affekt eben unternommen wurde. Sie ist dem Credo der Medientheorie entsprechend das Produkt komplexer Mediatisierung, etwa der Subjektivierung oder auch, so schlicht wie dann doch schwierig, der bloßen Zuschreibung. Von bloßer Operation, Ablauf, unterscheidet sich die Handlung mindestens und spätestens dann, wenn ihr also Intention, Absicht unterstellt werden kann. Möglicherweise gibt es auch Handlungsbegriffe, die ohne Absicht auskommen, aber spätestens mit der Unterstellung oder Zuschreibung einer Absicht handelt es sich bei einer Operation um eine Handlung. Wo Operationen aus, wie immer, über vielfältige Relationen komplex verteilten und multiplen Verursachungsverhältnissen hervorgehen, ungewollt als Effekte eben materieller oder medialer Anordnung beschreibbar sind, da zeichnen sich Handlungen mindestens dadurch aus und sind spätestens dadurch qualifizierbar, dass ihnen eine wie immer geartete Urheberschaft unterstellt wird. Genauer, dass sie nur unter der Bedingung überhaupt beobachtbar sind, dass ihnen die Absicht und damit Urheberschaft beigemessen wird. Die natürlich als Absicht nicht aufgehen muss, sondern auch als gescheitert oder verborgen oder durchkreuzt und gebrochen gelesen werden kann und wird. Handlungen sind Operationen, die als Folge verwirklichter oder steckenbleibender, wirksamer oder folgenloser, scheiternder oder gelingender, abbrechender oder vollständiger oder beständig wechselnder Absichten beobachtet werden. Bei der Untersuchung des Umschlags von bloßer Operation in Handlung wird es also darum gehen, festzustellen, unter welchen Bedingungen an den materiell wirksamen Operationen Absichtlichkeit beobachtet wird. Genau dies nämlich scheint die Position des Films zu sein. Film, besonders vielleicht der Spielfilm, beobachtet und beschreibt materielle, dingliche Anordnungen. Einerseits von Ausstattung und Requisite über Körper und Gestik, Kostümierung und Spiel bis hin zu Ausleuchtung, Kadrierung, Mise en scène und Montage. Andererseits bezieht er diese Anordnung auf Handlungen, auf Operationen mit unterstellter Intention. So sprechen wir im Alltag, wenn wir über Filme sprechen, in aller Regel zunächst einmal über das Figurenhandeln. aber nicht selten auch über die Intention, wenn nicht des Filmemachers, so doch der Filmproduktion und der Filmindustrie. Es geht dem Film und im Film aber im Besonderen um den steten Übergang und Umschlag beider ineinander, dem Hin und Her zwischen materieller Operation und absichtsvoller Handlung. Dieser Übergang bedarf, so die folgende These, eines Vermittlers, eben der Figur des Agenten. Perspektivisch geht es dann natürlich auch darum, inwiefern und unter welchen Bedingungen wir dem bewegten Bild selbst zuschreiben, ein solcher Agent zu sein. In diesem Übergang vom Objekt zur Handlung und von der Kausalität zur Intention fungiert im Film in prominenter und beispielhafter Weise die Uhr als Agentin. Die Uhr ist zunächst in sich selbst operativ, schlicht weil sie geht. Sie hat aber auch jenseits ihrer selbst eine mindestens Operationen auslösende, womöglich jedoch sogar Handlung veranlassende Funktion. Sie veranlasst zum Beispiel mich als Zuschauer zwischen zwei nacheinander gezeigten Szenen eine fiktive Gleichzeitigkeit anzunehmen. Auch dabei mag sie im fremden Auftrag handeln, dem der Erzählung oder des Erzählers zum Beispiel. Schließlich schreibt ihr der Film jedoch sogar selbst eine Art Quasi-Handlung zu, die genauer anzuschauen Marclays Kompilation allen Anlass gibt. Die Uhr weckt zum Beispiel Filmfiguren oder lässt sie wach bleiben. Sie treibt sie an, sie schickt sie los, sie lässt sie verweilen oder warten, sie erinnert sie an etwas. Der deutlichste Fall ist vermutlich derjenige des Weckers. Er lässt bloße Operativität in eine Art Quasi-Handlung umschlagen. Wenn der Wecker gestellt wird, dann übernimmt er den Auftrag, jemanden später zu wecken. Das gilt auch dann, wenn dies zu dem späteren Zeitpunkt gegen einen Widerstand, eine Trägheit, gegen die dann gehegte Absicht einer Filmfigur, ihren Wunsch weiterzuschlafen nämlich, geschehen wird. Und zwar auch dann, wenn es dieselbe Person ist, die den Wecker gestellt hat. Der Wecker hat also den Auftrag notfalls auch gegen die Figur zu wenden und sie zum Objekt ihres eigenen Auftrags werden zu lassen. Gerade diese Abweichung zwischen dem jetzigen Auftrag und der möglichen späteren Widersetzlichkeit nimmt vorweg, wer den Wecker stellt, im Film und in der Welt. Insofern tritt mir, wie einer Filmfigur, im Wecker vielleicht sogar meine oder ihre eigene entäußerte Absicht als Außenwirkung, die er auf Figuren wie auf Zuschauer wie auf reale Personen ausübt und in der Zeit verschoben, wieder entgegen. Das Verhältnis mechanischer Kausalität, der Wecker gehorcht, und mechanischer Auftragslage und intentionaler Auftragslage, der auch gehorcht, wird durch die Projektion in die Zeit so auseinandergezogen, ohne jedoch gänzlich zu zerreißen. Man kann den Wecker dann auch so behandeln, als trüge er selber eine Absicht. Man kann ihm vertrauen, man kann ihn aber auch etwa beschimpfen oder sogar physisch angreifen. Der Wecker kann diesem Auftrag sogar einen eigenen Beitrag hinzufügen oder abgewinnen. Bei ordnungsgemäßer Auftragsausführung wäre dies eben das Aufbewahren, das Dehnen, Übertragen des Auftrags in der Zeit, das nur der Wecker leisten kann. Der Wecker kann diesen Eigenanteil aber auch besser oder schlechter oder gar nicht ausführen. Uhren können ungenau sein oder ausfallen oder sich von Dritten verstellen lassen. Es ist erstaunlich, wie ungenau die Uhren in Marclays Kompilation in einzelnen Fällen gehen und wie schlecht sie oft ablesbar sind. Ich komme darauf zurück. In veränderter Form gilt dies alles nicht nur für den Wecker, sondern auch für andere Arten des Uhrengebrauchs. Die Uhr verkörpert, ob schon ein Objekt, dennoch zugleich einen Auftrag, eine Intention, unter die sich stellt, wer sie benutzt. Natürlich kann, wie die Uhr im Fall ihres Versagens oder ihrer Ungenauigkeit, auch die Person, die den Auftrag von der Uhr wieder abholt oder abliest, ihn ablehnen oder annehmen. Ihren ursprünglichen Auftraggeber wird die Person aber zumeist nicht mehr erneut personalisieren. Ich erkenne nicht, dass ich selbst die Uhr beauftragt habe, mir dies oder jenes zu sagen. Dies umso mehr, als die Uhr nicht nur meine eigenen Aufträge übernimmt und in der Zeit überträgt, sondern auch vielfältigen anderen und komplex verteilten Auftraggebern zur Verfügung steht. Zum Beispiel Arbeitgebern wie Untergebenen oder Partnern aller Art, von denen wir ja einige auch als Personen bereits als Dates bezeichnen. Dazu zählen aber auch höchst komplex verteilte Institutionen, wie etwa Verkehrs- und Informationssysteme, die dann einfach wie Handlungsträger adressiert werden, als die Bahn, die zu spät kommt, oder die Lufthansa, oder eben die Uni, oder auch das Fernsehen, oder der Film, Der Film kommt um 7. Ich muss mich beeilen. Der Agent, über den solche gemischten und dann gelöschten Auftraggeber oder gar ich selbst als anderer, zu einem früheren oder zu späteren Zeitpunkt nämlich, so auf mich einwirken und ohne den sie mich nicht in Bewegung versetzen könnten, ist eben die Uhr. Und ebenso werde ich mich als Zuschauer im Kino den Anweisungen und Anordnungen der Uhr als und im Filmbild unterstellen, genauso wie die Filmfiguren es tun, wenn es darum geht, mich durch die Zeitordnung der Filmerzählung, beispielsweise im Neben- und Nacheinander der Handlung, zu bewegen. Genau diese verdichtete und verdinglichte, dann aber verschobene und gelöschte Auftragslage ist es nun, die die eigentümliche Figur des Agenten ausmacht. Wir können dies ganz wunderbar an den personalen Agenten, den Agentenfiguren des Films und der Fernsehserie, feststellen. Obschon das hier nicht das Thema ist und ich Ihre Zeit nicht zu sehr mit einem Nebenbeispiel strapazieren möchte, ist doch ein Seitenblick darauf instruktiv. In der etwas älteren Agentenserie Mission Impossible, die ich hier in Kürze als repräsentatives Beispiel aufführen möchte, beginnt jede einzelne Folge mit einem inzwischen legendären Eröffnungsritual. Jemand, und nach einiger Routine wissen wir, es ist ein Mitglied, meist der Kopf einer Truppe von Geheimagenten, jemand also findet oder erhält unter konspirativen Umständen ein Tonband oder gleich ein Tonbandgerät sowie eine Akte. Beim Abspielen des Bandes ertönt eine Stimme, die dem Agenten einen Auftrag erteilt, dazu kurz einige Erläuterungen gibt und dann darauf hinweist, dass der Auftrag auch abgelehnt werden kann. Wird er jedoch angenommen, hat es ihn nie gegeben. Der Auftraggeber hat keine Identität und alle Institutionen, die für eine solche Auftragserteilung in Frage kommen, werden sie ableugnen. Ist die Botschaft abgespielt, so löst sich das Band offenbar selbsttätig in einer Stichflamme auf, sodass die Auftragserteilung spurlos gelöscht ist. Agenten sind demnach keine Akteure. Sie sind Instrumente, verfahren nach den Intentionen anderer in einem fremden Auftrag, charakteristischerweise sogar unter mehreren Aufträgen zugleich, die einander sogar ausschließen können. Sie löschen dabei aber tendenziell ihre Auftraggeber. Sie werden, wenn sie den Auftrag annehmen, Träger einer fremden Absicht ohne Träger. Insofern ist das, was sie tun, immer noch eine Operation, aber zugleich eine Quasi-Handlung oder eine schwache, eine verschobene Handlung. Die Durchführung des Auftrags ist den Agenten der Serie nur dadurch möglich, dass sie ihn wiederum in zahlreiche Teilaufträge, in einzelne operative Schritte zerlegen und zerteilen. Die ursprüngliche Intention des Gesamtplans ist in keinem dieser Einzelschritte mehr erkennbar. Oft bleibt den Zuschauern und sogar den Filmagenten der Zweck der Einzelaktion vollkommen verborgen, der sich erst später aus dem montierten Zusammenspiel der Sequenzen der Serienepisode ergibt. In der Ausführung des Auftrags wird dann und deshalb eine absolut perfekte Abstimmung der einzelnen Aktionen, des stets verteilt in mehreren Personen agierenden Teams, notwendig. Diese Abstimmung erfordert vor allen Dingen einen Zeitplan und in der Durchführung eine genaueste Synchronisierung der Einzelaktionen und ihre peinlich eingehaltene Sukzession. Die ganze Operation muss ablaufen wie ein Uhrwerk. Die Koordination der Teilaktionen zur Auftragserledigung geschieht insbesondere über die Relationierung und Verteilung von Zeit und dies wiederum meist durch Uhren. Dazu werden selbstverständlich immer wieder Uhren und Uhrenblicke benötigt. Der Blick auf die Timex-Armbanduhr in Großaufnahme oder zackige Zooms auf Turm- und Wanduhren, Bilder, die umstandslos ins Repertoire von The Clock integriert werden könnten, gehören deshalb zum Standardvokabular in Mission Impossible. Der Auftrag oder die fremde Intention, so wie die Agenten ihn bearbeiten, schlägt ihnen so in fragmentarischer Form als Zeitanzeige durch die Uhr in vielerlei Gestalt entgegen. Vielfach werden zur Koordination der Teilhandlungen aber auch technische Kommunikationsmittel wie Funkgeräte, Überwachungsapparaturen, Videoblicke oder Telefone eingesetzt, die zum Beispiel Gleichzeitigkeit erzeugen, aber auch vortäuschen können. Erneut überrascht, wie oft auch in The Clock neben Uhren und zugleich mit Uhren, Telefone, Radiogeräte oder Fernsehbildschirme in Bild- und Tonrücken und die Synchronisierungsleistung unterstützen. Die Uhr dient aber noch in anderer Hinsicht als Modell eines dinglichen Agenten. Zu einem nicht geringen Teil geben die Agenten den Auftrag nämlich auch weiter. Sie übertragen ihn zu Teilen an allerlei raffinierte Gerätschaften und seltsame Apparaturen, ganz so, wie wir das oben anhand des Weckers gesehen haben. Damit hängt dann auch noch ein weiteres Potenzial der Agenten zusammen. Einerseits nehmen sie diese technischen Hilfsmittel in Dienst, meist fantastischer Art, die es nur in dieser Serie gibt, mit Schirmscham und Melone, aus denen Sie ein ganz kurzes Stück gesehen haben, funktioniert sehr ähnlich. Andererseits werden Sie von diesen Geräten, zum Beispiel Levitationsstiefel, mit denen Sie der Schwerkraft entringen können, oder komplizierte Seilzüge, mit denen Sie lange Schächte herunterklettern und Gefangene befreien können, andererseits also werden Sie von diesen Geräten auch in Dienst genommen. Beide, Geräte und Personen gleichermaßen, behandeln und erdulden einander. Ihre wechselseitige Beherrschung ist für die Durchführung der Mission absolut unabdingbar. Dies aber stellt hohe Anforderungen, erstens an die Eignung des Instruments, zweitens an die Körperbeherrschung und Fingerfertigkeit der Agenten, an ihre Geschicklichkeit. Nicht so sehr die abstrakte Klugheit und reines repräsentationales Wissen, als vielmehr Geschicklichkeit und List, also situative, kontext- und vernetzungsrelative Begabungen, kennzeichnen denn auch gute Agenten. Im Sinne Bruno Latours ist der Agent damit eine Figur vom Typ des Odysseus, keine weise und gebildete, sondern eine listenreiche, griechisch polymetische Figur. Die wichtigste List, nun die die Agenten beherrschen müssen, ist diejenige der Täuschung. Sie werden stets tätig als Figuren, sei es als Figuren, die sie sind, dann bringen sie sich selbst zur Erscheinung, sei es als andere Figuren, die sie ihrerseits lediglich fingieren. Zu diesem Zweck benutzen sie erneut dingliche Hilfsmittel wie Masken, Uniformen, aber auch allerlei Projektions- und Illusionsapparaturen. Die Manipulation von Uhren gehört erneut in überraschendem Maß zu den Täuschungsoperationen der Agenten in Mission Impossible. Und schließlich ist auch noch eine hochentwickelte Fertigkeit vonnöten, vom ursprünglichen Skript der Gesamtaktion abzuweichen und zu improvisieren, wenn der ursprüngliche Plan aufgrund widriger Umstände, die in jeder Folge zwingend eintreten, oder anderer Unvorhersehbarkeiten geändert werden muss, wenn eben nicht alles wie am Schnürchen als Uhrwerk abläuft. Die Herausforderung durch die Improvisation geschieht aber allfällig und dabei auch immer wieder durch Dysfunktionalitäten der eingesetzten Geräte. Und in derlei Widersetzlichkeiten des Materials meldet sich dann der Eigensinn der Objekte an. Ein wichtiges Merkmal des Agenten als Handlungsfigur jedoch bleibt in Mission Impossible, obschon in der Verschiebung in der Zeit bereits angelegt, letztlich unausgeführt. Vermutlich aus ideologischen oder didaktischen Gründen im Horizont des Kalten Krieges um 1970. Dies ist seine Fähigkeit zum Verrat, mindestens aber zum Unterlaufen der Mission. Angelegt ist in der grundsätzlichen Ansprechbarkeit, der Auftragsoffenheit der Agenten. Denn die Agenten stehen nicht nur einem, sondern tendenziell mehreren Auftraggebern zur Verfügung. Wie öffentliche Uhren können sie von vielen Personen zugleich in der beschriebenen Weise mit verschiedensten Quasi-Handlungen beauftragt werden, die sie dann weiter und zurückspielen. Ein Beispiel aus The Clock zeigt einen Wecker, zweckentfremdet, der als Zeitzünder einer Bombe dient, die neben dem Helden des Films, des Filmausschnitts, platziert ist. So wie hier in dem Ursprungsfilm eine Entwendung des Weckers stattfand, so hält The Clock es mit seinen Fragmenten. Die Uhrenbilder werden aus ihren ursprünglichen Auftragslagen, die sie in den Herkunftsfilmen einnehmen, herausgelöst und ihnen werden vielfältige neue Aufträge übergeben. Sie stellen neue Zusammenhänge her, vor allem aber koordinieren sie nun die Filmzeit mit der Realzeit. Hinzu kommt jedoch ganz wesentlich, dass Agenten schließlich auf eigene Rechnung, aus eigenem Recht und zum eigenen Vorteil oder dem Vorteil Dritter, uneigennützig handeln können. Dazu brauchen sie den ursprünglichen Auftrag noch nicht einmal zu verraten. Es genügt, andere Wege bei der Ausführung des Auftrags, zum Beispiel Umwege, einzuschlagen. Das Wichtigste aber ist, dass sie den Auftrag nur unterlaufen können, wenn sie sich ihm unterstellen. Nur als Werkzeuge fremder oder delegierter Intention können sie eigene Intention in die Fremde eintragen. Aber nur als unzuverlässige Instrumente können sie überhaupt auftragsgemäß handeln. Können Sie die dafür notwendigen Illusionen erzeugen, Geschicklichkeiten zeigen und Improvisationen vornehmen. Wenn nun, und Sie haben es gleich geschafft, die Installation Markleys selber die Uhr ist, von der sie handelt, wie handelt sie dann als Agentin? Inwiefern weist sie über operatives Funktionieren als Uhrwerk hinaus, sodass ein Spielraum entsteht, in dem nicht nur den abgebildeten und montierten Uhren, sondern ihr selbst ein Beitrag zur gemischten Intentionalität des Agentenhandels zugeschrieben werden kann. Bei Licht besehen ist die Taktung, die Markley augenscheinlich vornimmt, keineswegs wirklich genau oder unerbittlich. Die Ungenauigkeiten der Zeitsukzession mögen minimal, nämlich unterhalb der Minutenschwelle, verharren, aber sie sind dennoch markant und bemerkbar. Nicht jeder Umschnitt, um damit zu beginnen, schafft tatsächlich voranschreitende Taktzeit. So wird ganz markant das Vorrücken des Uhrzeigers auf die exakte Mittagszeit, 12 Uhr, auf zahlreiche, wenn gleich kurze, Uhreneinstellungen verteilt und dauert dabei wesentlich länger als die Sekunde, die angezeigt wird. Das Vorrücken des Zeigers auf 12 wird nämlich exakt 12 Mal gezeigt. Diese 12 Anzeigen aber durchbrechen damit das Prinzip der unbedingten Sukzession, sie sind simultan. Der Glockenschlag Punkt 12 wird dann ebenfalls 12 Mal wiedergegeben. Ein anderes Beispiel für derlei Ungenauigkeiten findet sich in der Minute 15:29. Die Zeitangabe 15:29:35 liegt genau 50 Realzeitsekunden vor dem Umspringen des Zeigers auf 15:30 und genau 8 Realzeitsekunden später springt erneut eine Uhr auf 15:30 um. Von der ersten bis zur letzten Angabe dauert die Filmzeit 15:30 realzeitlich 70 Sekunden, die nachfolgende Minute entsprechend deutlich kürzer. Eine Stunde später, 16:30, wird die Angabe der exakten Uhrzeit, also das Umspringen auf genau 16:30, ebenfalls dreimal im Abstand von 40 Sekunden vorgenommen. Und sogar gut 2 Minuten später heißt es erneut, it's 4:30. Zahlreich sind zudem analoge Uhren, die sich nicht einmal minutengenau diskret ablesen lassen und sich deshalb als Filmeinstellung nicht nur an einer ganz bestimmten Stelle, sondern verteilt über mehrere Minuten, also wenigstens eine gewisse Strecke des Films einschneiden lassen, um die gewünschte Laufzeitgleichheit zwischen filmisch angezeigter Zeit und Realzeit zu erzielen. Es kommen überraschend viele Bilder vor, einige waren auch hier drin, die zwar Uhren zeigen, zum Beispiel die zerbrochene Uhr in dem Westert-Ausschnitt, auch Uhrenblicke der Filmfiguren, aber den Zuschauern die Uhrzeit keineswegs eröffnen. Auch sie sind also zeitneutral überall einsetzbar. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist auch die Filmstelle aus M, die den Kinderabzählvers zeigt. Einige von Ihnen werden das kennen. Warte, warte, nur ein Weilchen. Der Arm des abzählenden Mädchens rotiert in Schritten über die im Kreis stehenden Kinder, wie ein Uhrzeiger über die Ziffern. Aber es gibt weder eine Uhrzeitangabe, noch ist die visuelle Metonymie wirklich genau durchgeführt, denn es stehen keineswegs 12 Kinder im Kreis. Natürlich kann es hier nicht darum gehen, Markleys Installation Unsauberkeit oder Schlamperei vorzuhalten. Ganz im Gegenteil. Diese auch makroskopisch gut bemerkbaren Überlappungen, Verzögerungen und Beschleunigungen, Verdichtungen und Dilatierungen und sogar kurzzeitige Umkehrungen der mechanischen Taktzeit haben eine eigene Methode, die wir als potenzielle Absicht adressieren können, unbeschadet der Frage danach, wessen Absicht. Die Ungenauigkeiten weisen nämlich auf einen prinzipiellen Umstand hin, den sie zwar anzeigen, aber nicht verursachen. Selbst wenn die Installation nämlich in allen Übergängen in sich minutengenau und ebenso präzise mit der Realzeit koordiniert wäre, selbst wenn dies sogar im Sekundentakt geschähe, dann bliebe doch, dass es stets einen Zeitverlauf zwischen zwei Messpunkten gäbe, der seinerseits nicht interpunktiert ist und in dem die Zeit als Metrum genommen unbeobachtet bleibt. Die Gegenwart als punktgenaues Zusammentreffen des Verschiedenen und als reine ausdehnungs- und körperlose Differenz zwischen Vergangenheit und Zukunft, wie man sie zum Beispiel auch im filmischen Schnitt sehen könnte, wird stets eine zweite Gegenwart erfordern, die je nachdem als Koextension des Verschiedenen, als Andauern eines Prozesses oder einer Operation oder als derjenige Zeitraum begriffen werden kann, in dem ein Zustand sich noch ändern, ein Verlauf oder eine Handlung ausgeführt und darin noch je eine andere Richtung annehmen kann. In traditioneller Auffassung wäre dies im Film die je andauernde, fließende Einstellung. Das Besondere in Markleys Installation nun ist, dass sich diese Polarität eben nicht in der Spannung zwischen fließender Binnenzeit der Einstellung und ausdehnungsloser Punktzeit im Sinne der Zeit als Zahl, nämlich als Maß der Bewegung, erschöpft. Diese Polarisierung würde agententheoretisch auch darauf hinauslaufen, die auftragsgemäße Koordinierungsfunktion des Uhrenbildes im Film mit seiner nicht fremdgesteuerten Eigensinnigkeit ebenfalls zu polarisieren, statt sie zu amalgamieren. Hier aber ist das eben nicht so. Denn die Zeitpunktbestimmung bei Markley ist eben in sich selbst nie genau. Sie bestimmt nie einen formalen Zeitpunkt, sondern immer schon einen gewissen leeren oder erfüllten Zeitraum oder Zeitlauf. Es gibt hier also nicht gleichsam durch die diversen kompilierten Abläufe hindurchschießende Exaktzeitpunkte, die dann alles synchronisierten bzw. in anschlussgenaue Sukzession fügten. Vielmehr handelt es sich bei den Zeitangaben grundsätzlich um einander durchkreuzende, durchquerende Zeitdauern, um Überlagerungen und Überlappungen. Eine Minute bei Markley ist demnach kein Zahlenwert und kein Zeitpunkt, sondern allenfalls, und das noch nicht einmal zwingend, mit einem Zahlenwert versehene oder abgegrenzte Dauer, in der etwas veränderbar ist. Die Ungenauigkeiten zeigen sogar, dass selbst die Umschnitte zwischen den Uhrenbildern ihrerseits Zeitdauern aufmachen, also einen Verlauf und Veränderung generieren, denn taktilen und gestischen, handlungsartigen Charakter haben. Sie zeigen nämlich, dass bei Markley selbst das Anzeigen der Zeit eine apparativ-mechanische oder menschliche Geste ist, die ihrerseits Zeit in Anspruch nimmt und keine zeitfreie Operation. Jenseits dieses Zusammenhangs von Intention, Indexikalität und Zeit gilt aber auch, dass ohne die Zeitpunktbestimmung, also ohne temporale Interpunktion, sich die so verstandene Gegenwart als Geste wie auch als Übertragung überhaupt nicht artikulieren kann. Ohne die Zeitmesspunkte in Markleys Installation wären Verstöße gegen den strengen Takt unmöglich. Die Gegenwart hätte keine Anhaltspunkte, zwischen denen sie sich aufspannen könnte. Veränderung oder Richtungswechsel im Sinne der Abweichung von Skripten wären nicht möglich, mangels Skript. Die Operation der exakten verdichteten Zeitmessung und Zeitangabe in The Clock erzeugt also durch ihren notwendig untreuen Agenten, die Uhr, eine ausgedehnte, als Ungenauigkeit bemerkbare Offenheit. Sie ist Bedingung dafür, die technische Operation der Zeitgebung im Film oder durch Film in der Zuschreibung mit agentischer und gebrochener Intentionalität auszustatten. Genauigkeit und Unschärfe sind dabei nicht grundverschieden, denn sie lassen sich ineinander kontinuierlich übertragen und übersetzen. Wie in den scheinbaren Fehlern der Markleyschen Anordnung ist der Zeitpunkt zugleich immer Verdichtungsform einer ausgedehnten und verfließenden Gegenwart, diese jedoch Dilatationsform einer mehr oder weniger dichten Kette indexikalischer Synchronisationspunkte. Zeit wird damit in Markleys Arbeit und durch sie zu einem wohl unentbehrlichen Medium des Agenten einerseits, zum Produkt eben desselben Agenten andererseits. Der Film selbst als Agent, so lässt sich die implizite These von The Clock beschreiben, schafft durch sein Zeitregime die Voraussetzung dafür, dass seine Operationen unscharf und seine Figuren und Objekte als personale und dingliche Agenten ansprechbar werden. Und damit kann er selbst eben zu dem Agenten werden, den er am Ende darstellt. Das ist alles. Vielen Dank.